Deutschlandfunk. Hintergrund. Künstliche Intelligenz. Entwickeln, anwenden, regulieren. Von Caroline Born und Markus Schuler.
In San Francisco herrscht Aufbruchstimmung. KI, künstliche Intelligenz, hat in der Stadt am nördlichen Ende des Silicon Valleys einen Boom ausgelöst, der an die Entstehung der sozialen Netzwerke Anfang der Nullerjahre erinnert. Braden Ream ist 25 Jahre alt. Sein KI-Unternehmen Voiceflow hat mehr als 24 Millionen Dollar Wagniskapital in den vergangenen Monaten eingesammelt. Der aus Kanada stammende Ream hat sein Start-up in einem sogenannten Hackerhaus gegründet, einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, in der Entwicklerinnen und Entwickler leben und arbeiten.
Vor zwei Jahren haben viele Leute die Stadt verlassen. Für mich war das der perfekte Zeitpunkt. Wir konnten günstige Büroräume mieten. Hier entstehen gerade viele coole neue Häuser.
Voiceflow wächst. Es hat mittlerweile 55 Angestellte. Besonders im Stadtteil Hayes Valley entstehen viele dieser Hacker-WGs. Wer hier ein Start-up gründet und auf KI als Schlüsseltechnologie setzt, wird in diesen Tagen wenig Probleme haben, Investorenkapital zu erhalten. Auch der aus Hamburg stammende Gründer Christian Bützer profitiert von dem neuen Hype. Der 38-Jährige hat die KI-gestützte Lernplattform LearnXYZ gegründet. Vor wenigen Tagen konnte das Start-up eine Entwicklerin für maschinelles Lernen von Facebook abwerben, erzählt Bützer stolz.
In der Start-up-Welt hat sich noch nie so viel bewegt in San Francisco wie jetzt. Ich meine, ich lebe hier seit 10 Jahren, das ist vielleicht auch noch nicht der ganz lange Zeithorizont, aber es ist so eine Aufbruchsstimmung, wie ich sie mir nie erwartet hätte. Zumal noch vor weniger als einem Jahr, als die ganzen Kryptomärkte so gecrashed sind, da war halt hier einfach Untergangsstimmung. San Francisco hat Probleme, ne? Keine Frage, aber was hier gerade passiert, ist schon einmalig.
Die Stadt mit ihren fast 900.000 Einwohnern hat sich binnen weniger Monate als Zentrum der weltweiten KI-Revolution etabliert. Die Region rund um San Francisco ist bei Gründerinnen und Gründern beliebt. Hier haben nicht nur die größten Wagniskapitalgeber ihren Sitz. Dank zweier renommierter Universitäten, Stanford und Berkeley, gibt es auch einen steten Fluss hoch ausgebildeter Nachwuchskräfte. Hinzu kommt, die US-Politik hält sich weitgehend raus. Es gibt kaum gesetzliche Vorgaben, die die Arbeit an neuen Technologien in irgendeiner Weise beschränken.
Maintenant, l'acte sur l'intelligence artificielle.
Während man im Silicon Valley die Freiheit genießt, wird in Brüssel an der Regulierung der neuen, aber auch noch sehr jungen Technologie gearbeitet.
L'Europe a fait preuve d'anticipation puisque depuis 2021 nous travaillons donc tous ensemble sur une réglementation AI.
Europa habe vorausschauend gehandelt, sagt Binnenmarktkommissar Thierry Breton, weil man hier bereits seit 2021 an einer Regulierung für künstliche Intelligenz arbeite. Im April 2021 hat die EU-Kommission das KI-Gesetz vorgeschlagen. Anwendungsbezogen und risikobasiert soll es sein. Philipp Hacker, Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder, erklärt:
Wenn ich die einfach nur nutze, um mir mein Tagesprogramm erstellen zu lassen, Vorschläge vielleicht fürs Shopping und dann noch eine Geburtstagskarte zu schreiben, dann ist das im Wesentlichen kaum reguliert. Dann muss eigentlich nur angegeben werden, dass ich überhaupt mit einer KI interagiere.
Dem Nutzer muss also klargemacht werden, dass er mit einer KI zu tun hat. Eine KI wird danach bewertet, wofür sie genutzt wird. Ein Gesichtserkennungsprogramm zum Entsperren des Handys gilt als unproblematisch. Anders sieht es für die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum aus. Zum Beispiel für die Fahndung nach Kriminellen. Diese Anwendung wird als risikoreicher eingestuft und unterliegt daher deutlich mehr Regeln. Welchen genau? Darüber verhandeln gerade das EU-Parlament und die 27 Mitgliedstaaten. Solche Systeme könnten beispielsweise an Flughäfen in Zukunft verboten sein. Ebenso wie das aus China bekannte Social Scoring, mit dem eine Behörde das Verhalten von Menschen bewerten kann. Für die EU ein inakzeptables Risiko. Aber auch in anderen Bereichen besteht immer noch ein erhebliches Risiko. Wenn KI zum Beispiel zur elektronischen Erstellung von Patientenakten in der Medizin eingesetzt wird oder im Personalmanagement, um die Lebensläufe von Bewerberinnen und Bewerbern vorzusortieren. Für die Hochrisikoanwendungen gibt es bestimmte Regeln, so der Rechtswissenschaftler Hacker.
Die sich im Prinzip an sogenannten Best Practices orientieren, die, sagen wir mal, die vernünftigen Unternehmen in der Branche ohnehin schon weitestgehend befolgen. Das sind nämlich Regeln, die dafür sorgen sollen, dass die KI am Ende auch genau das tut, was sie tun soll.
Analysiert eine KI Bewerbungen, ist es wichtig, dass sie mit Trainingsdaten gefüttert wurde, die nicht dazu führen, dass bestimmte Personen beim Auswahlprozess benachteiligt werden. Außerdem gibt es Dokumentationspflichten. Eine menschliche Aufsicht muss beteiligt sein und ein Risikomanagementsystem ist nötig. Noch ist offen, welche Regeln am Ende für Modelle wie ChatGPT oder Bard gelten. Solche Text- oder auch Bildgeneratoren sind schwer einzusortieren in das Risikoschema des KI-Gesetzes, weil sie unterschiedlich genutzt werden können. Manipulierte Bilder, Fake News und Hate Speech lassen sich damit sehr schnell erzeugen. Das Parlament schlägt deshalb zusätzliche Regeln für sie vor. Alexandra Gese sitzt für die Grünen im EU-Parlament.
Wir haben jetzt die Situation, dass die Hersteller von großen generativen Modellen und nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, es sind eben nicht die kleinen Startups, es sind Unternehmen wie Google, Meta, Microsoft, also diese Größenordnung, die müssen deutlich prüfen, welche vorhersehbaren Risiken mit dieser Technologie einhergehen, müssen Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken vorschlagen und natürlich auch umsetzen.
Das Gesetz könnte nicht nur die Entwicklerinnen und Entwickler von KI in die Pflicht nehmen, sondern auch diejenigen, die diese Modelle für bestimmte Anwendungen aufbereiten und anderen diesen Dienst anbieten. Ein Beispiel: intelligente Dokumentenverarbeitung, das heißt, aus einem Wust an Informationen strukturierte Daten erzeugen. Darauf hat sich das Startup SuperAI spezialisiert, für das Sina Yun arbeitet.
Wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Bundesministerium für Migration zusammenarbeiten würden, wäre das total okay, wenn die unsere Software nutzen, um die internen Rechnungen zu bearbeiten. Es wäre aber wahrscheinlich relativ kritisch, wenn die das bearbeiten, nur um die Informationen aus Asylanträgen auslesen zu können.
Das wäre dann eine Hochrisikoanwendung, weil es in den Bereich der Migration fällt. Noch offen ist, wie das Startup dann gewährleisten kann, dass seine Software gesetzeskonform ist. Denn es greift für seine Arbeit auf KI-Modelle von verschiedenen Anbietern zurück, zum Beispiel auf Chatbots. Mit welchen Daten die trainiert wurden, weiß das Startup nicht. Das EU-Parlament schlägt vor, dass in diesem Fall Auskunftsansprüche für Transparenz sorgen sollen, ohne Geschäftsgeheimnisse preiszugeben. Ob das funktioniert? Jun ist skeptisch und sieht vor allem mehr Arbeit auf sich und ihre gut 20 Kolleginnen und Kollegen zukommen. Eine weitere Hürde für Startups in Deutschland, neben fehlendem Kapital und dem Fachkräftemangel. Sich ausprobieren und einfach mal machen, das ist laut Jun in den USA deutlich einfacher. Und ihre US-amerikanischen Kundinnen und Kunden nimmt sie als deutlich offener gegenüber ihrem Angebot wahr.
Weil die halt sagen, ja, wir wollen halt KI jetzt mal anwenden und wir haben das Problem und lassen Sie es doch einfach mal versuchen, im Vergleich zu quasi deutschen oder europäischen Firmen, die da ein bisschen zurückhaltender sind.
Laut dem Digitalindex der EU-Kommission nutzen in der EU nur knapp 8% der Unternehmen KI. In Deutschland sind es gut 10%. Anders die Situation in den Vereinigten Staaten. Hier ist grundsätzlich viel Vertrauen in die Technologie vorhanden, dafür wenig Kontrolle und Regulierung. David Harris etwa hat den Glauben an die US-Politik längst aufgegeben. Der Professor an der Universität von Berkeley im Norden Kaliforniens findet, dass es in puncto KI im Silicon Valley wie im sprichwörtlichen Wilden Westen zugeht. Harris hat bis vor 2 Jahren noch beim Internetkonzern Meta gearbeitet und war dort mit Whistleblowerin Frances Haugen in der mittlerweile abgeschafften Abteilung für öffentliche Politik tätig. Der Berkeley-Dozent gibt Kurse zu Ethik und KI. Harris hält eine Regulierung des noch jungen Marktes für dringend geboten. Er setzt vor allem auf die EU.
Ich bin wirklich begeistert von dem Interesse, das in Europa gerade an der Regulierung von KI besteht. Ich habe bereits mehrere EU-Politiker getroffen, die das Silicon Valley besucht haben. Der US-Kongress ist im Moment nicht voll funktionsfähig. Die können dort kaum einen Haushalt verabschieden. Ich finde es wunderbar, dass es sozusagen erwachsene Politikerinnen und Politiker in Europa gibt, die in dieser Sache etwas unternehmen. Und es ist wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger engagieren und sich für eine starke Version des EU-Gesetzes einsetzen, die garantiert, dass KI verantwortungsvoll, ethisch und sicher entwickelt wird.
Gut 20 Jahre, so Harris, hätte die US-Politik Zeit gehabt, Big Tech zu regulieren. Doch noch immer stützt sich die Rechtsprechung auf ein Telekommunikationsgesetz aus den 90er Jahren. Google, Meta und die meisten anderen großen Player waren da noch nicht mal gegründet. Modifiziert wurde der Telecommunications Act, so der Name des Gesetzes, bislang nicht. Die Tech-Unternehmen sind mit reinen Selbstverpflichtungen davongekommen. Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren zu Pannen und Datenklau gekommen. Außer Geldbußen hatte das aber für die Tech-Unternehmen kaum Konsequenzen. Die neuen Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz hält Harris für besorgniserregend, weil sie andere Industriezweige wie die Verlage noch stärker gefährden könnten.
Bisher gab es wenigstens noch die Hyperlinks, die Verlage und Presseunternehmen posten konnten. Wenn also jemand auf einen Link bei Facebook klickte, landete man zumindest auf der Webseite der Zeitung, des Fernsehsenders oder des jeweiligen Verlages. Dort konnte der Verlag dann entweder eine Abonnementgebühr erheben oder seine eigene Werbung schalten und damit Geld verdienen. Aber wenn ChatGPT einen Nachrichtenartikel zusammenfasst, gibt es zumindest in der aktuellen Version keine Quellen. Es gibt keine Links zu den Originalwerken. Es besteht also keine Möglichkeit für die Verlage, Einnahmen zu erzielen.
Die Schwächung der Presse sei eine Schwächung der demokratischen Grundfesten, meint Harris. Er plädiert unter anderem für die Einführung digitaler Wasserzeichen oder kryptografischer Signaturen. Sie könnten nicht nur die Quellen der von KI verwendeten Informationen offenlegen, es wäre damit auch einfacher, gefälschte Fotos oder Videos zu identifizieren. Die wichtigen KI-Unternehmen im Silicon Valley geben sich gegenüber der Politik indes konziliant. Einhellig haben in den vergangenen Wochen die führenden Köpfe von OpenAI, Google oder Microsoft betont, wie wichtig eine Regulierung von KI durch die Politik sei. David Harris mahnt allerdings, die Politik solle sich von derlei Kooperationsbereitschaft nicht einlullen lassen.
Wenn also ein CEO eines Technologieunternehmens sagt, dass wir mehr Regulierung für KI brauchen, dann müssen wir uns fragen, welche Auswirkungen das haben wird. In der Geschäftswelt gibt es den Begriff des Regulierungsgrabens. Dieser Graben umgibt eine Burg. Angreifer werden daran gehindert, in die Burg vorzudringen. Es gibt also Situationen, in denen die Regulierung den etablierten Unternehmen oder den Marktführern in einem Bereich zugutekommt, weil die Einhaltung der Vorschriften so teuer wird, dass sich neue Start-ups die Arbeit in diesem Bereich gar nicht leisten können.
In der EU befürchten viele, durch das KI-Gesetz noch mehr abgehängt zu werden. Anfang Juli haben deutsche Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter, darunter die Chefs von Siemens, Airbus und der Deutschen Telekom, einen Brief nach Brüssel geschickt. Sie beklagen, dass das KI-Gesetz die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas gefährde. Ähnliche Sorgen äußern verschiedene Fachverbände. Und selbst im EU-Parlament, das die neuen Regeln mit ausgestaltet, gibt es solche Stimmen. Der Christdemokrat Axel Voss hält das geplante Gesetz für unausgewogen, zu restriktiv, zu viel Bürokratie.
Hier ist es so angstgetrieben, dass selbst wo überall eine minimale Wahrscheinlichkeit eines Risikos besteht, alles gleich in dem Sinne verbannt werden soll, anstatt sich die Mühe zu machen, hier besser auszubalancieren, damit man auch das Potenzial von KI auf den Ebenen entsprechend gut einsetzen kann.
Als Beispiel nennt Voss die Gesichtserkennung. Die Abgeordneten hatten heftig darum gerungen, inwieweit sie durch Strafverfolgungsbehörden genutzt werden darf. Beispielsweise für die Suche nach vermissten Kindern oder nach Kriminellen. Das Ergebnis: Die Technologie darf nicht in Echtzeit genutzt werden, aber in bestimmten Fällen mit richterlicher Genehmigung rückwirkend. Gegnerinnen und Gegner hatten auf Missbrauchsfälle in Russland verwiesen oder auf falsche Verdächtigungen. Allerdings, die Mitgliedsländer, mit denen das Parlament momentan verhandelt, wollen in bestimmten Fällen Videokameras an öffentlichen Orten live auswerten können, zum Beispiel um Terroristen verfolgen zu können. Gut möglich, dass sich die Hauptstädte hier durchsetzen. Der Quantenphysiker Lutz Finger beobachtet die Brüsseler Initiative mit Sorge. Er leitet beim US-Unternehmen Marpay im Silicon Valley die Produktentwicklung. Die Firma setzt hochspezialisierte KI-Lösungen ein, um die Versicherungsverträge seiner Kunden zu optimieren. Gewisse Leitlinien zur Regulierung von KI hält Finger für notwendig. Vor allem, wenn es um das geistige Eigentum und den verantwortlichen Umgang mit der Technologie geht. Doch je früher man reguliere, desto schwieriger werde es, genau herauszufinden, wo man sinnvoll ansetze, meint er.
Europa ist nicht bekannt für AI oder künstliche Intelligenz. Aber durch diese Regulierung macht die EU es den eigenen heimischen Unternehmen wesentlich schwieriger und schützt damit die Unternehmen in Amerika, die jetzt schon etwas haben.
Auch der in San Francisco lebende Gründer Christian Bützer fürchtet, dass deutsche und europäische Unternehmen in diesem Feld den Anschluss verpassen, wenn die EU ihr KI-Gesetz verabschiedet.
Wir können das Ganze nicht aufhalten. Und wenn man auf den deutschen Markt guckt, da wird ja dann sehr viel erstmal kritisch hinterfragt. Und da ist es ja alles irgendwie geklauter Content und was sind denn die Urheberrechtsrechte? Und dann wird direkt in Italien erstmal ChatGPT abgeschaltet und hier ist es halt genau andersrum. Ne? Hier wird halt investiert, hier wird einfach erstmal nach vorne gedacht. Und natürlich muss man das hinterfragen. Ne? Keine Frage, dass die nicht einfach überall den Content klauen können, diese Sprachmodelle, also Urheberrecht und so, ist natürlich wichtig. Aber lieber halt zu überlegen, was kann ich damit machen, als erstmal abzuschalten. Ne? Das ist so die europäische Brille ja häufig.
Aus Sicht der EU soll das KI-Gesetz auch über Europa hinaus Wirkung entfalten. Europa will Standards setzen und nicht nur aufholen, sondern auch den Umgang mit KI gestalten. So sieht es EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.
I think this is also a chance to put a big line under the Brussels effect.
Das könnte, so Vestager, den Brussels-Effekt unterstreichen, also dass auch andere Länder nachziehen. Philipp Hacker von der Universität Frankfurt-Oder befürchtet hingegen, dass die EU den Anschluss verliert.
Wir müssen aufpassen, dass nicht am Ende das Diktum richtig ist, dass die USA Weltmeister der KI sind und die EU lediglich Weltmeister der KI-Regulierung.
Bis Ende des Jahres wollen sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten einigen. Dann muss das Ergebnis noch formal abgesegnet werden. Bis die Regeln greifen, kann es nochmal bis zu 2 Jahre dauern. In der Zwischenzeit könnte die EU auf freiwillige Selbstverpflichtungen setzen. Das ginge zumindest schnell angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
Das war der Hintergrund. Künstliche Intelligenz. Entwickeln, anwenden, regulieren. Von Caroline Born und Markus Schuler. Redaktion Johanna Herzing.
Hörtipp. Hallo, Rahe Klein hier. Und ich hätte an der Stelle noch eine kurze Empfehlung für alle, die Rätsel mögen.
Kunst ist ein internationales Geschäft.
500.000 Pounds.
Und wer das nötige Kleingeld hat, kann mitspielen.
At 550.000.
In der Welt der exklusiven Auktion.
650, there it is.
Aber geht in dieser Welt wirklich alles immer mit rechten Dingen zu?
Ich stelle erstmal die Frage.
Das ist Tatort Kunst. Wir sind Rahe Klein
und Stefan Koldehoff. Zusammen mit unserem Team decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Das ist absolut schrecklich.
Wir versuchen herauszufinden, wem lange verschollene Bilder wirklich gehören.
Das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste.
Und was Original und was Fälschung ist.
Also eins ist eine Kopie.
Dafür müssen wir sehr unbequeme Fragen stellen.
Und was jetzt?
Tatort Kunst. Wir geben Orientierung in einem sehr komplexen Universum und wissen immer, wo es lang geht.
Nee, du kannst jetzt hier links fahren.
Hier?
Ja. 5 exklusive Fälle. Aktuell, investigativ, rätselhaft.
Und da ist, simpel gesagt, vom Dinosaurier-Ei bis zur heutigen Zeit eigentlich alles dabei.
Ab dem 7. September exklusiv in der DLF Audiothek.
Tatort Kunst, ein Deutschlandfunk-Original.
Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt?
Ah, ganz einfach. Abonnieren.
Congratulations, it's yours.